Danke euch. Ich weiß nicht, wer von euch dicke Klunker zu Hause rumliegen hat. Also so Edelsteine, Goldbarren, so. Dinge so, ne? Also hättet ihr welche, würdet ihr euch wahrscheinlich Gedanken machen, wie kann ich diese Teile richtig gut sichern? So ein Sicherungskonzept zu Hause. Oder aber ihr macht es so und gebt eure Sachen zu irgendeiner ganz sicheren Bank. Jetzt gibt es da eine Gesellschaft, The World Diamond Center, so nennen die sich, die sind in Antwerpen in Belgien und die haben sich genau das zur Aufgabe gemacht. Das sicherste Diamantenbunkerlager aller Zeiten. So richtig, richtig sicher. Die haben einen Stahltresor, mehrere Tonnen Stahl da drin. Und der Schlüssel, den musst du jedes Mal montieren. Das ist quasi so ein Schlüssel, da musst du eine lange Stange dran schrauben. Und da kannst du quasi rein und da kannst du aufschrauben. Da gibt es noch einen Zahlencode, den du noch brauchst. Die haben irgendwelche Wärmesensoren. Es gibt Magnetfelderkennung, Infrarotscanner. Über 100.000 Volt Magnetfeld, habe ich mir sagen lassen. So ein 24/7 Sicherheitsdienst, da ist ständig jemand da, eine direkte Standleitung zur nächsten Obrigkeit. Da kommt, wenn da irgendwas juckt, da kommt da eine ganze Armee daher. Super, super sicher. Also, so haben die sich das gedacht. Jetzt ist es nur so, 2003 wurde dieses riesige, bombastische Idol der Sicherheit von einer Bande geknackt. Die haben es geschafft, diesen Tresor weitestgehend komplett auszuräumen. Und bis heute fehlt vom fast der Großteil der ganzen Beute jede Spur. Nur durch Zufall hat man einen der Verbrecher dingfest machen können, aber der hat seine Leute nicht verpfiffen. Und der wurde für ein paar Jahre verknackt und kam dann wieder frei, aber die Beute ist weg. Man weiß nicht genau, wie viel, das sind ja alle Schließfächer, aber man sagt, so 2003 war der Wert so zwischen 100 und 400 Millionen Euro, was die da mitgenommen haben. Einfach weg. Gestohlen. So ähnlich wie ihr, wenn ihr euer Geld dort angelegt haben solltet, 2003, weiß ja nicht, so ähnlich werden sich die hohen Priester und Pharisäer vor 2000 Jahren gefühlt haben. Das Gefühl von, ich baue mir einen Hochsicherheitstrakt, was richtig, richtig Sicheres, etwas zu schaffen, damit niemand den Leichnam von Jesus stehlen kann. Ich lese uns hier aus Matthäus 27, ihr dürft gerne mitlesen. Am nächsten Tag, es war der Sabbat, gingen die führenden Priester und Pharisäer gemeinsam zu Pilatus und sie sagten, Herr, uns ist was eingefallen. Als dieser Betrüger noch lebte, da hat er gesagt, nach 3 Tagen werde ich vom Tod auferweckt. Gib doch den Befehl, das Grab bis zum 3. Tag zu bewachen, sonst bekommen seine Jünger, sie kommen daher und stehlen die Leiche und behaupten gegenüber dem Volk, der wurde von den Toten auferweckt. Dieser letzte Betrug wäre schlimmer als alles vorher. Und Pilatus antwortete, ihr sollt die Wache bekommen. Geht und sichert das Grab so gut ihr könnt. Da gingen sie zum Grab. Sie versiegelten den Stein vor dem Eingang und sicherten das Grab durch eine Wache. Also mal ganz ehrlich, wenn ich damals gelebt hätte, ich weiß nicht, was man hätte noch sicherer machen können. Also die haben wirklich für damalige Verhältnisse an alles gedacht, was man hätte machen können. Hier, die haben die Connection zu Pilatus, dem Oberbefehlshaber der Militärtruppen, direkt um die Ecke gesichert. Sind direkt zu ihm hingegangen und haben gesagt, wenn irgendwas passiert, wir brauchen deine Hilfe. So. Die Ressourcen waren da. Und ich meine, wenn du mal so ein Grab anguckst, so, das war massiv. Also wir reden von Stahl heute, die hatten ein Steingrab, das war massiver Stein. Auch die Eingangstür, massiver Stein, da konntest du nicht mal eben von hinten so ein Loch reinbuddeln und mal gucken, ob du irgendwo reinkommst. Das war ein Bunker. Mit einem riesigen Stein verschlossen. Und dann heißt das hier sogar, dass sie diesen Stein versiegelt haben. Versiegelt. Das ist ein öffentliches oder ein offensichtliches und damals von so einem Verhältnis. Kann man eins weiterklicken oder zwei? Genau, perfekt. Sie müssten mal sehen, ja super, noch eins. Jawohl, versiegelt. Genau. Und zwar, das war ein Sicherungsverfahren, das weiß man heute, das gibt es Ausgrabungen von den Römern. Da haben die zwei Bänder drüber gespannt, von der Steinmauer über den Stein drüber und dann einen Ton an der Stelle von den Bändern drauf gemacht und ein Siegel drauf gedrückt. Das heißt, da kam ein Offizieller von den Römern vorbei, hat vorher alles inspiziert, ah, Jesus ja, ist tot, liegt da, passt, machen wir zu. Und dann haben sie den Ton da rein, das SPQR-Symbol der römischen Legion, drauf gedrückt, um sicher zu gehen, das Ding hier ist versiegelt, das ist safe. Wenn da jemand reinkommt, das kriegst du mit, da kann niemand heimlich rein. Und dann haben sie noch eine 24-7-Wache, Wachmannschaft davor gestellt, so das Professionellste, was du damals hast kriegen können. Römer, das war die Elite-Truppe, die haben die Welt beherrscht. Vor denen haben sie welche dahingestellt. Und ich könnte mir so vorstellen, den Pharisäern ging es wie euch, als ihr eure Klunker in Antwerpen eingelagert habt, da habt ihr gesagt, der kommt da nicht raus. Und da kommt auch keiner rein. Das war eine der größten Fehleinschätzungen der Weltgeschichte. Also nicht, dass der Tresor nicht sicher gewesen wäre. Ich glaube, das war er. Der war tatsächlich sicher. Und die Jünger, die wären da niemals reingekommen. Und ehrlich gesagt, die wollten auch gar nicht rein. Wir lesen ein bisschen später in der Bibel, die haben sich versteckt, die hatten Schiss, die haben alles zugemacht, die haben sich zu nichts getraut, die waren lethargisch, die waren depressiv fast schon. Aber dieser Tresor war sicher. Ihre Fehleinschätzung betraf nicht die Jünger, sondern es betraf Jesus, der im Grab war. Sie dachten, naja, es ist nur ein toter Mensch, ein bisschen Fleisch. Sie haben nicht geglaubt, dass dieser Mensch tatsächlich Gottes Sohn ist. Jesus, Gottes Sohn, der sein Leben freiwillig gegeben hat, sagt, ich werde hier nicht hingenagelt, weil ihr das wollt, sondern ich gebe mein Leben freiwillig für eure Schuld. Und darum lesen wir in der Bibel, hat der Vater ihn am dritten Tage auferweckt von den Toten. Die Pharisäer, die haben gedacht, dieses Grab, das machen wir so sicher, wie wir nur können. Und dadurch verhindern wir, dass irgendwelche Menschen nachher glauben, ja, guck mal, der ist auferstanden. Der ist noch ein bisschen zu früh, nochmal eins zurück. Jawohl, ganz kurz. Wir verhindern, dass irgendwer nachher behaupten könnte hier, der wäre ausgebrochen. Aber wisst ihr, was sie stattdessen getan haben? Stattdessen haben sie den Beweis erbracht, durch ihre Sicherheitsmaßnahmen, dass hier etwas passiert ist, was über menschliche Vorgänge hinausgeht. Den sichersten Tresor der Welt haben sie geschaffen, aus ihren Verhältnissen, aber auf einmal passiert etwas, was sie selber nicht mehr in der Hand haben. Das Grab konnte Jesus nicht halten. Und ein paar Verse weiter, Vers 28, jetzt kommt's, genau, da lesen wir, wie die beiden Marias am Sonntagmorgen zum Grab gehen, als ein Engel kommt und diesen Stein wegwälzt. Und die beiden Frauen, die sind komplett erstarrt. Aber der Engel, der sagt zu ihnen, Marias, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde, aber Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht. Hier ist die Stelle, wo er gelegen hat. Das Grab ist leer. Es ist leer, nicht weil der Engel den Stein weggerollt hätte und dadurch Jesus hätte rauskommen können. Das ist totaler Quatsch. Jesus hat den Engel nicht gebraucht. Jesus war schon weg. Der Engel hat den Stein weggerollt, damit die Marias reinschauen können. Damit wir reinschauen können und sehen können, der ist wahrhaftig auferstanden. Der ist wirklich weg. Die Pharisäer, die haben geglaubt, der kommt da nicht raus. Was für eine Fehleinschätzung. Überhaupt, ich bin versucht zu sagen, dass der Ostersonntag der Tag der Fehleinschätzungen ist. Tag der Fehleinschätzungen überhaupt. Denn am gleichen Abend, am Abend des gleichen Tages, gab es die nächste Fehleinschätzung. Nur ein paar hundert Meter weiter, gar nicht so viel weiter, da sitzen die Jünger wieder vor einer verschlossenen Türe. Wieder alles dicht, mit der Hoffnung, da kommt niemand rein. Vielleicht nicht so gut wie das Felsengrab, keine Römer davor. Aber ich könnte mir vorstellen, die haben da Stühle hingestellt und Tische, haben das Ding zugemacht und gesagt, da soll niemand reinkommen, denn wir haben Angst. Da heißt es in Johannes 20, Vers 19, es war Abend geworden an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat, also Sonntag. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen. Also nicht nur zu, sondern fest verschlossen. Denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Angst. Sie hatten Angst. Das lesen wir hier. Angst, weil Jesus verhaftet und gekreuzigt wurde. Angst, weil alles, wofür sie bisher gelebt haben, die letzten 3 Jahre, jetzt sind sie nur unterwegs gewesen, alles schien auf einmal kaputt und verloren. Angst, weil sie befürchten mussten, auf einmal selber am Kreuz zu landen oder irgendwo gefangen genommen zu werden. Ich weiß nicht, ob du mal so richtig Angst hattest. Ich kenne so die Angst im Dunkeln, da will ich nicht hin, in den Keller oder so. Aber so eine Todesangst hatten vielleicht manche, aber nur wenige von uns. Eine Todesangst, die lähmt nicht nur den Kopf, die lähmt den Körper. Du bist so richtig lethargisch, du weißt nicht mehr, was du richtig machen sollst. Es funktioniert alles nicht mehr so richtig. Angst lähmt. Und ich stelle mir vor, wie die Jünger genau so da sitzen. Voller Angst und da mischt sich dann noch alles Mögliche rein. Angst, Schuldgefühle. Boah, wir haben gesagt, wir sind bei ihm und wir waren nicht bei ihm. Der Petrus, wisst ihr, den letzten Blick, den er mit Jesus hatte, so ein Blickkontakt war, als sie ihn abgeführt haben. Und der Hahn kräht und das ist scheiße. Ich hab doch versprochen, ich werde immer bei dir bleiben, Jesus. Egal, auch wenn alle anderen gehen, ich bleibe bei dir. Da kommt so eine Welle von Schuld, von Scham, davon hatten wir es auch gestern am Feuer. Scham, versagt zu haben, Perspektivlosigkeit, nicht mehr wissen, was soll passieren? 3 Jahre mit Jesus, aber jetzt ist alles aus. Keine Ahnung, was wir machen sollen. Das hat sich erledigt. Ohne Jesus keine Hoffnung. Und die Jünger tun genau das, was man tut, wenn man keinen Ausweg mehr sieht. Man macht dicht. Dicht kommt noch, sorry. Aber diesmal war es mein Fehler, falscher Marker. Die Jünger machen dicht, wortwörtlich verriegeln sie die Tür zu ihrem Haus. Sie machen richtig zu und ich stelle mir wirklich vor, wie das zu war, aber sie verriegeln auch gleichzeitig ihr Herz. Ihr Herz ist zu. Das kann nie wieder gut werden. Das kann nie wieder funktionieren. Wie soll das jemals gut werden? Nein, nicht nochmal. Wir dachten, er wird mal alles gut machen, er wird es retten, aber ganz ehrlich, nee, wir wollen nicht. Wie soll das jemals wieder funktionieren? Und auf einmal steht Jesus mitten im Raum. Und ich finde es interessant, die Balken, die Tische, die Stühle, das abgeschlossene Tor, das ist immer noch da. So, aber es scheint so, als würde es Jesus gar nicht interessieren. Es juckt ihn nicht. Er ist einfach hinter dem Tor. Er steht einfach mitten im Raum, als gäbe es diese Hindernisse, die aus menschlicher Sicht unüberwindbar waren, die gäbe es gar nicht. Wie das Grab, das ist dicht, da kommt keiner raus, aber das juckt Jesus gar nicht. Ich würde dir sagen, jetzt kommt das Ostern, Tag der offenen Türe ist, aber das stimmt auch nicht so ganz, denn die Türen sind alle noch zu. Aber Jesus ist trotzdem da. Jesus ist trotzdem da. Für ihn haben die keine Bedeutung. Und wisst ihr, spannenderweise sind auch die Herzenstüren der Jünger immer noch zu. Immer noch sagen, nee, das kann nicht sein, was soll passieren? Wir lesen hier, während sie aber redeten, stand er selbst, also Jesus, in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Das kann der nicht sein, ich habe gesehen, der ist tot, das kann der nicht sein. Die kriegen noch mehr Angst. Also wenn du so richtig Todesangst hast und dich versteckst und dann noch mehr Angst kriegst, keine Ahnung, wie das aussah. Panik ist vielleicht das richtige Wort. Und ich finde es spannend, Jesus ist mitten in ihrem Raum und sie haben trotzdem Angst. Weil sie nicht verstanden haben, dass es Jesus ist, der hier gerade ist. In gewisser Weise haben sie sogar Angst vor Jesus. Bisschen ironisch, aber ja, sie haben Angst vor Jesus. Weil sie einer großen Fehleinschätzung unterliegen. Tag der Fehleinschätzungen. Sie denken, es ist ein Geist. Mal ganz platt gefragt, so ein bisschen so heretisch, ist es möglich, dass Gott gerade mitten unter uns handelt, vielleicht sogar in deinem Leben gerade handelt und du trotzdem Angst hast? Ja, offensichtlich. Es ist möglich, Angst zu haben. Manchmal, ich glaube, tut Gott Dinge, die für uns einfach so out of scope, nicht vorstellbar, nicht denkbar sind, dass sie undenkbar sind und deswegen bei uns Angst auslösen. Das kann doch nicht sein, das ist nicht machbar. Für die Jünger die Jesus haben leiden und sterben sehen, da war das undenkbar, dass Jesus auf einmal wieder hier sein kann. Das geht nicht, ist nicht machbar. Geschweige denn, dass er putzmunter da ist, ohne Verletzungen vor ihnen steht. Und ich glaube, genauso kann es passieren, dass Gott Dinge tut, auch bei uns, die in unser Gedankenkonzept nicht reinpassen. Wo wir sagen, nee, so ist Gott, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Die halten wir, Fehleinschätzung, schlicht für unmöglich. Was soll ich sagen? Irren ist menschlich. Ja, so sind wir. Fehleinschätzungen sind menschlich. Und das haben die Pharisäer, die Jünger und wir leider auch gemeinsam. Fehleinschätzungen sind menschlich. Der riesige Stein vor dem Grab steht für mich sinnbildlich für alles, was rammeldicht verschlossen ist. Für Räume, für Situationen, für Herzen, bei denen du vielleicht denkst, da komme ich weder rein noch raus. Und da kann Jesus auch nichts mehr dran ändern. Er steht für die Fehleinschätzung der Pharisäer, der Jünger und vielleicht auch für deine Fehleinschätzung. Ganz ehrlich, ich kenne deine persönliche Situation vermutlich nicht. Aber vielleicht möchte Gott dir heute deine verschlossene Türe, deine Fehleinschätzung zeigen, dir so einen Stupser dorthin zu geben. Vielleicht hast du eine Situation, wo du innerlich die Türe zugezogen hast und dicht gemacht hast. Was wäre, wenn Jesus sagt, das ist eine Fehleinschätzung? Was ist, wenn Jesus sagt, ich will da rein? Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht sind es Verletzungen. Verletzungen, die nie so richtig geheilt wurden. Du hast dich jemand enttäuscht, du hast dir was vorgenommen und hast gesagt, da lasse ich niemanden mehr rein. Nie wieder. Diese Verletzung will ich nicht nochmal durchmachen müssen. Ich mache innerlich zu. Ich vertraue niemanden mehr bei dieser einen Sache. Oder das Wissen darum, das kann ich dieser Person nicht vergeben. Das war so gemein, das hat mich so verletzt, ich werde nicht vergeben wollen. Vielleicht geht es dir auch wie Petrus. Scham und Schuld sind so groß und du sagst, das werde ich nicht los. Ich habe was getan, das darf niemand wissen. Diese Tür, Jesus, die darfst du nicht aufmachen, die kann niemand aufmachen. Was wäre, wenn die Leute das wüssten? Oder du hast jemanden verletzt und sagst, das kann ich nicht rückgängig machen. Etwas, wovon du dich so unendlich schämst, so wie die Jünger, die sagen, ich mache die Tür zu, ich verstecke mich dahinter. Nein, die Tür, die ist zu. Könnte auch mit Beziehungen zu tun haben. So eine Tür könnte eine Tür sein, eine Beziehungstür sein, etwas, was zerbrochen. Vielleicht in deiner Ehe was zerbrochen, wo du überzeugt bist, das kann nicht wieder repariert werden. Das sehen die anderen vielleicht nicht, aber ich weiß das und ich will diese Tür auch nicht nochmal aufmachen. Oder eines deiner Kinder will nichts mehr von dir wissen. Und sagst, hey, ich weiß nicht, was ich machen soll, die Tür ist zu. Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, was Türen sein könnten für Mauern. Innere Kämpfe, Lebensmuster, die einem das Gefühl geben, ich komme aus dieser Tür nicht raus, ich krieg's nicht hin. Wie so eine verschlossene Tür, gefangen in negativen Gedanken, ich bin nichts wert. Ich bin eigentlich wirklich nichts wert. Oder wenn du immer wieder in dieselbe Sünde reinfällst, in das gleiche Muster, vielleicht sind es Handysucht, keine Ahnung, Drogen, Pornografie, Dinge, wo du merkst, ich komme da nicht raus, es ist wie so eine Tür, ich will, aber die Tür ist zu. Selbst die Angst vorm Tod kann so eine Mauer sein. Die Angst vor dem eigenen Tod. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin und ich weiß erst recht nicht, ob ich bereit bin, wenn meine Lieben sterben, dass jemand im Umfeld stirbt. Oder die Mauer namens, ich kann das nicht. Das kriege ich nicht hin. Dafür bin ich nicht bereit. Ich habe da keine Perspektive für sowas. Vielleicht keinen Job zu finden. Ich finde meinen Job nicht. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ich bin blank, ich habe kein Geld. Es fehlt einfach an einem klaren Blick. Ich will nichts vormachen. Ich will nicht so die Dinge wegreden und kleinreden, als wären sie nicht da. Denn ich glaube, es gibt wirklich Situationen, die haben ein Gewicht. Die haben eine, wie so eine Wand, wie so eine Mauer, wie so eine verschlossene Tür. Türen, die wir auf gar keinen Fall öffnen wollen. Vielleicht auch aus Angst nicht öffnen wollen. Vor dem, was dahinter sein könnte. Und wisst ihr, was ich dann da lese? Da lese ich, wie Jesus plötzlich hinter der verschlossenen Türe steht. Und es fasziniert mich, dass Jesus die Mauer nicht weggeschafft hat. Es macht kein Boom, die Mauer ist weg. Boom, die Tür ist aufgeknallt, sondern die Tür ist immer noch zu. Aber Jesus steht direkt dahinter. Er steht direkt dahinter. Er ist trotzdem da und das verändert alles, obwohl die Türe immer noch zu ist. als Jesus die Jünger wieder verlässt, da werden sie immer noch von den Behörden verfolgt. Das ist immer noch so. Aber sie sind nicht mehr ängstlich, sondern sie sind begeistert. Als Jesus wieder geht und den Raum verlässt, haben sie immer noch mit ihren Fehlern aus der Vergangenheit zu kämpfen. Wir merken, dass Petrus ist ein Beispiel, schaffen wir heute nicht, ne? Aber wer immer noch merkt, boah, ich muss so manches aufarbeiten, ich bin immer noch, ich schäme mich immer noch, dass ich Jesus so verraten habe, aber die Scham hat nicht mehr die Macht über sein Leben. In den kommenden Tagen wissen sie immer noch nicht genau, wie es weitergehen soll. Haben immer noch, was heißt es genau? Aber wisst ihr, diese Hoffnungslosigkeit ist aus ihrem Herzen gewichen in einem Vertrauen auf Jesus. Weil Jesus da ist, ändert sich alles. Jetzt könnte jemand sagen, na ganz ehrlich, da hat sich doch gar nichts verändert dann. Das ist doch genau das Gleiche wie vorher. Die Situation, die Perspektive, ist es wirklich noch die gleiche? Aber wisst ihr, ich glaube, das stimmt nicht. Denn die Perspektive, die die Menschen hatten, die die Jünger hatten, ist eine komplett andere. Denn jetzt ist die Türe offen. Die Türe ist offen. Ich stelle mir so vor, wenn ich in so einem Raum stehe, es macht einen Unterschied, ob ich im Raum stehe mit Türe zu oder mit Türe offen. Die Perspektive ist eine komplett andere. Wie gesagt, ich weiß wahrscheinlich nicht, was deine Mauer gerade ist. Was deine Angst ist, dein Thema ist, wo du sagst, boah, ich habe so Angst vor dieser Türe. Vielleicht sogar so Angst, dass du nicht mal drüber nachdenken möchtest, diese fest verschlossenen Raum zu öffnen. Und wenn es dir so geht, herzlichen Glückwunsch, du bist in guter Gesellschaft. Die Jünger hatten Panik vor Jesus. Die Jünger hatten Angst, sie dachten, es wäre ein Geist. Doch als sie verstanden haben, dass er es wirklich ist, dass er wirklich auferstanden ist, da wäre es, als hätte jemand diese Türen eingerissen. Als wären die Mauern zerbrochen, als wäre es wie so ein Befreiungsschlag. Wisst ihr, Ostern ist für mich aus diesem Grund Tag der offenen Türen. Das Hochsicherheitsgrab konnte Jesus nicht halten. Die römischen Wachen und all ihre Siegel und ihre Bänder konnten Jesus nicht halten. Die verschlossene Tür der Jünger konnte ihn nicht aufhalten, reinzukommen. Ihre Angst konnte Jesus nicht aufhalten. Ihre Scham konnte ihn nicht halten. Ihre Schuld konnte Jesus nicht halten. Ihre Zweifel konnten Jesus nicht aufhalten. Und auch ihre Vergangenheit konnte Jesus nicht halten. Und genauso wird deine Dunkelheit ihn nicht abhalten können, zu dir zu kommen. Deine Angst wird ihn nicht abhalten. Deine Schuld wird ihn nicht abhalten. Deine Scham wird ihn nicht abhalten. Deine Sucht wird ihn nicht abhalten. Deine zerbrochenen Beziehungen, die werden ihn nicht abhalten. Deine Krankheit wird ihn nicht abhalten. Deine Hoffnungslosigkeit wird ihn nicht abhalten. Deine Enttäuschung wird ihn nicht abhalten. Und deine Fragen werden ihn nicht abhalten. Deine Tränen werden ihn nicht abhalten. Und wenn du ein Jünger Jesu bist und du einmal stirbst, dann wird auch der Tod dich nicht halten können. Denn Jesus Christus spricht: Weil ich lebe, wirst auch du leben. Das ist, was an Ostern sich 100% verändert hat. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Einen gesegneten Ostersonntag und herzliche Einladung zum Kaffee nach draußen.